Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Bühne, Booking, Festivalgefühl. Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Culture Clubs. Sommer, Sonne, Musik und Festivals. Hamburg ist nicht nur Konzertstadt, sondern auch Ausgangspunkt großer Live-Kultur, vom Jazz im Hafen über nachhaltige Open-Air-Konzerte bis hin zu Festivalnetzwerken, die weit über die Stadt hinausreichen. Darüber sprechen wir heute mit drei Gästen, die Musik und Live-Kultur aus unterschiedlichen Perspektiven prägen. Mit Stefan Tanscheid, CEO von FKP Scorpio und verantwortlich für das europäische Festival-Booking von mehr als 25 Open-Air-Festivals, mit Ina Liegfeld, Booking-Agent und Promoterin bei der Carsten Janker Konzertdirektion und Leiterin des Elbjazz-Festivals, sowie dem Eventveranstalter Björn Hansen, Geschäftsführer der Morgenwelt GmbH und Kopf hinter nachhaltigen Veranstaltungskonzepten wie dem Futur 2 Festival. Aufgenommen wird diese Juli-Folge direkt an der Elbe auf der MS Stubnitz Hamburg. Da, wo wir alle schon wilde Nächte verlebt haben, und präsentiert wie immer von H4V Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Ina Liegfeld, du wurdest 1980 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur führten dich verschiedene Stationen ins Ausland und in die Fernsehproduktion. 2002 hast du in Hamburg deine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau begonnen. Seit 2005 bist du bei Carsten Janke im Tourneebooking tätig, arbeitest als Agentin und Tourpromoterin, vor allem auch mit Jazzkünstlerinnen. Seit 2017 bist du zudem für das Booking des Elbjazz-Festivals verantwortlich. Das Elbjazz kehrt 2026 zurück in den Hamburger Hafen. Was wird denn noch alles neu oder auf Null gestellt?
Also wir haben erstmal ein neues Datum. Wir sind jetzt im Juli statt im Juni. Wir haben das Gelände also ein bisschen verändert. Die Bühnen an sich sind, die beiden Open-Air-Bühnen sind gleich. Allerdings haben wir eine schöne neue Mainstage und haben dazu eine Tribüne, diesmal mit Sitzplätzen. Das ist eigentlich die größte Neuerung. Und wir haben noch eine weitere Bühne auf dem Blom- und Voss-Gelände, die Hamburg Stage. Das sind so kurz gesagt die wichtigsten Änderungen.
Sehr gut. Dann kommen wir zu Stefan Tanscheid. Du wurdest 1977 geboren und hast Politikwissenschaft, Soziologie und Germanistik an der Universität Münster studiert. Ab 2003 warst du zunächst Head of Booking and Events bei Visions. 2009 bist du zu FKP Scorpio gekommen. Heute bist du CEO von FKP Scorpio und als Leiter des europäischen Festival Bookings unter anderem fürs Hurricane und Deichbrand verantwortlich. Was macht denn für dich ein gutes Festival aus? Also wenn man 25 unterschiedliche Festivals verantwortet, sind die ja auch wahrscheinlich sehr unterschiedlich.
Auf jeden Fall. Der Kern ist natürlich immer die innerliche Gestaltung eines Festivals. Neben den vielen Dingen, die mit dem Festival-Setup an sich zusammenhängen. Man braucht heutzutage sicher auch eine sehr gute Produktion, hohe Sicherheitsstandards, Komfort und alles, was auf die Experience einzahlt. Aber der Kern oder der Motor des Festivals ist schon das Line-Up nach wie vor in den meisten Fällen. Und da kommt es eigentlich immer auf die richtige Mischung an. Also auf den richtigen Mix aus großen, kleinen, nationalen, internationalen Acts. Wenn es ein genre-diverses Festival ist, natürlich auch das zu treffen, was man inhaltlich über die Gesamtheit abbilden möchte. Also am Ende macht es immer die Mischung bei einem Festival. Und da die richtige Balance zu finden, ist eigentlich die größte Kunst im Booking, aber auch im gesamten Veranstalten einer großen Open-Air-Veranstaltung.
Kommen wir zu Björn Hansen. Du wurdest 1978 in Hamburg geboren und bist Eventveranstalter. Seit vielen Jahren entwickelst du Formate an der Schnittstelle von Musik, öffentlichem Raum und nachhaltiger Veranstaltungskultur. Mit dem Futur 2 Festival hast du gezeigt, wie Open-Air-Kultur ressourcenschonender funktionieren kann. Außerdem bist du an großen Live-Produktionen beteiligt, darunter die ZDF-Silvester-Show in Hamburg. In diesem Jahr verantwortest du zudem die Premieren des Amplifier-Festivals und des Grand Soul Supreme an der Ostsee und bist Co-Veranstalter von Dogville und Habitat. Was bringt denn jetzt das Amplifier-Festival nach Hamburg, was noch gefehlt hat?
Ja, das Amplifier spiegelt eigentlich unsere ganz persönlichen musikalischen Vorlieben wider. Gitarrenriffs, die über große Verstärker über den Platz hallen, sozusagen. Also ein klassisches Rockfestival im wahrsten Wortsinne, sehr genretreu, sagen wir mal. Und das ist eine Klangfarbe, die es hier in Hamburg so noch nicht gab, weil einerseits gibt es sowas wie das Elbriot, wo klassisch Heavy Metal zelebriert wird. Andererseits gibt es dann sowas wie Elb Jazz oder auch das Dogville Festival, wo es ja in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, jetzt insbesondere beim Dogville, auch eine Verlagerung des Genreschwerpunktes hin zu mehr und mehr elektronischen Acts gab. Und insofern war für uns die Zeit reif, da wieder was klassisch Rockiges nebenzusetzen. Und so ist die Idee für das Amplifier entstanden.
Stefan, wann hast du denn das letzte Mal das Gefühl gehabt, dafür mache ich den ganzen Mist? Also wo du persönlich auch noch berührt worden bist.
Ich bin gestern vom Greenfield Festival aus der Schweiz zurückgekommen, wo wir die letzten 3,5 Tage ein großes Rockfestival veranstaltet haben. Und ich denke das eigentlich immer wieder. Wir hatten tolles Wetter, wir hatten großartige Bands, ein sehr internationales Line-Up. Es war ein sehr erfolgreiches Festival. Die Leute waren happy. Und es ist in den Bergen einfach wunderschön da unten. Und wenn ich das ganze Jahr mit meinem Team, was einen hohen Anteil daran hat, an den Festivals schraube, ist das ein bisschen bauen wie mit Legosteinen. Man baut das immer auf und ab und hin und her, bis das Line-Up irgendwann fertig ist. Und wenn man dann sieht, dass dieser handwerkliche Part, den man das Jahr über gemacht hat, sich dann so auf der Bühne kondensiert an diesen 3-4 Tagen und in die Gesichter der Leute schaut, die die positive Energie auf die Bühne schicken und zurück von den Künstlern oder Musizierenden auf der Bühne ins Publikum, das ist der beste Moment. Menschen glücklich machen, Menschen verbinden, das ist eigentlich das, wo ich jedes Jahr denke, nachdem man wirklich ein Jahr lang hart daran gearbeitet hat, das zusammenzuschrauben, dass ich das sehr gerne mache und weiß danach immer, wofür ich das mache.
Ina, Björn hat gerade gesagt, das Amplifier Festival ist so ein bisschen auch seinen persönlichen Vorlieben geschuldet. Wie tief bist du denn im Jazz verhaftet? Ich bringe Jazz immer eher so mit, ich sag mal, mit der Spätphase des Lebens in Verbindung.
Inzwischen sehr, aber ich muss gestehen, als ich bei Carsten Janke angefangen habe vor über 20 Jahren, hatte ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung von Jazz. Insofern ist es eigentlich auch ein bisschen interessant, dass ich den Job so bekommen habe. Also ich habe angefangen damals, mich um 2 Jazzkünstler zu kümmern, um deren Booking, und habe das dann ziemlich schnell ausgeweitet. Persönlich war ich eigentlich total das Indie-Rock-Girl. Also ich habe vorhin mal versucht zu überlegen, wann ich auf dem Hurricane das erste Mal war, und ich glaube, ich war 17 oder 18 und ich bin eigentlich wirklich nur auf Hurricanes und Co. gegangen und nach Haldern und in London aufs Glastonbury. Also insofern, ich komme überhaupt gar nicht aus dem Jazz, bin zufällig eigentlich da reingerutscht und habe es aber sehr, sehr über die Zeit kennen, lieben, schätzen gelernt. Es ist wirklich so ein ganz tolle Künstler und letztendlich ist es auch nur eine Musikform. So, also man denkt immer, dieser Begriff Jazz, irgendwie, da kriegt man Pickel von, das ist irgendwie, also das ist so ein abschreckendes Wort und das muss es überhaupt gar nicht sein. Und vor allem auf dem Elb Jazz versuchen wir auch wirklich die vielen Facetten des Jazz zu zeigen. Und das ist wirklich erstaunlich, auch wie oft es eigentlich in manchmal auch sogar in die Rockrichtung gehen kann. Und es sind trotzdem Jazzbands. Also es gibt ja wirklich von Soul bis hin zu, also was, wo man mich wahrscheinlich auch mit jagen könnte, wäre, ich nenne es ja nochmal Frickel-Jazz. Insofern. Aber ja, ich glaube, man braucht da gar nicht so eine Scheu haben. Und eigentlich jeder Musikinteressierte wird garantiert irgendwas finden, was offiziell dem Jazz zugeordnet ist, was ihm oder ihr gefallen würde.
Björn, Ina sagt gerade, dass sie schon als junges Mädel auf verschiedenen Festivals unterwegs war. Das hört sich ein bisschen nach Hobby zum Beruf gemacht an. Ist das bei dir auch so?
Für mich auf jeden Fall, ja. Mein erstes Festival war auch das Hurricane 1999 noch. Da war Festivalveranstalten in Deutschland was völlig anderes als das, was es heute ist. Ich habe noch so selbst entwickelte Fotos von damals, wo die Bühne eigentlich aussieht wie eine Fassade, die gerade hier eingerüstet ist, so ein Layer-Gerüst. Also da sieht man auch, welche Entwicklung dieser Markt in den letzten Jahrzehnten genommen hat. Und was du, Stefan, ja auch sagtest, also es geht ja heute viel mehr drum, ein Gesamterlebnis zu schaffen, was viele, viele unterschiedliche Aspekte beinhaltet. Also ich sage immer, Festivalveranstaltung ist eigentlich Zehnkampf, weil man so viele Parameter im Blick halten muss. Und das lässt sich gut ablesen, wenn man diese Fotos von vor 20, 25 Jahren sich anschaut und mit dem vergleicht, was heute Festival bedeutet. Und ja, insofern habe ich diese Entwicklung auch von Anfang an relativ mitgemacht und es war immer mein Traum, sowas auch selber zu kreieren und zu machen. Und insofern bin ich sehr froh mit meiner heutigen beruflichen Tätigkeit.
Und absolut. Wir haben jetzt 30 Jahre Hurricane dieses Jahr, das Jubiläum. Wir haben uns zu der Gelegenheit die alten Fotos nochmal angeguckt. Mhm. Das Footage aus den ganz frühen Jahren. Ja. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Es ist ein großer Wandel gewesen im Laufe der Jahrzehnte.
Achtung, Achtung. Werbung.
Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch. Damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de.
Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis.
Wenn ich mich an das erste Hurricane erinnere, auf dem ich war, das muss auch um die Jahrhundert- oder Jahrtausendwende gewesen sein. Es ist lange her. Ich glaube, da gab's Pizza Mario, da gab's dann auch Nudeln und es gab Bratwurst. So über den Daumen. Heute musst du quasi schon in der Delikatessenlandschaft auch schon ein profundes Wissen haben, um so ein Ding zu machen, oder?
Es betrifft alle Bereiche. Man hat sich deutlich gesteigert von dem, was es früher mal war. Früher waren Festivals ein Acker mit einem Zaun drumherum. Dann gab es ein paar Dixi-Klos, eine Bühne.
Wenn du Glück hattest, ganz Dixi-Klos.
Trinkbuden. Und das war ein Festival. Und das war auch jahrzehntelang okay, dass das ein Festival war. Aber es hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit gewandelt, weil diverse Dinge sich auch ändern mussten irgendwann, ehrlicherweise. Und wir waren da immer sehr entwicklungsfreudig und kreativ und haben immer versucht, neue Dinge den Festivals hinzuzufügen. Und das hat auch gut geklappt. Und es gibt natürlich auch eine deutlich breitere Palette an Bedürfnissen bei den Menschen. Von veganen, vegetarischen Produkten bis hin zu anderen Dingen, die für sie heutzutage zum Festival gehören, die sie auch nicht missen möchten, wenn sie sozusagen auf diesen Musikurlaub, auf diesen Ausbruch aus dem Alltag zu uns nach Schesel zum Beispiel zum Hurricane fahren. Und da ist ja nichts. Das heißt, wir bauen da eine Kleinstadt für 80.000 Leute auf und die folgt heute anderen Bedürfnissen als Mitte der 90er. Und das lässt sich in der Produktpalette des Festivals, im Rahmenprogramm, in den Services, im Komfort, in den ganzen Parts, die erst mal neben dem Musikprogramm existieren und das Festival machen zu dem, was es ist, ganz deutlich ablesen.
Um das mal Leuten klarzumachen, die noch nicht auf dem Hurricane Festival waren, ich kenne niemanden, aber neben den Dixi-Klos gibt es mittlerweile sogar ein Riesenrad und Bungee-Jumping und so weiter und so fort.
Und vor allem Dingen deutlich mehr wassergespülte Toiletten als überhaupt Dixi-Klos.
Das Dixi-Klo,
da fängst du schon an.
Das Riesenrad ist ja nicht fürs Gleiche vorgesehen wie die Dixi-Klos.
Im Idealfall nicht, nein.
Aber es gibt noch einen Aspekt, der dazugehört. Als ich damals vom Hurricane nach Hause fuhr, war meine Perspektive, in einem Jahr fahre ich wieder aufs Festival. Heutzutage hast du an jedem Wochenende eine unüberschaubare Anzahl Optionen. Das heißt, das Geld kann nur einmal ausgegeben werden und man hat natürlich auch höhere Erwartungen an das, was Festival ist. Und insofern muss man sich auch mehr nach der Decke strecken, um die Leute hinterm Ofen hervorzuholen.
Absolut. Auch wenn wir froh sind, dass das Hurricane tatsächlich so eine hohe Stammbelegschaft hat. Das haben wir auch nicht bei allen anderen Festivals so, aber das ist beim Hurricane zumindest immer sehr, sehr dankbar. Beim Deichbrand zum Beispiel auch. Da sind viele 10.000 Menschen, für die gehört das zum Jahresplan genauso wie Weihnachten und der eigene Geburtstag. Und das ist natürlich auch ein Fund, was diese Marken haben und über die Jahre auf- und ausgebaut haben. So.
Ina, ihr habt schon eine tolle Atmosphäre. Ihr seid nicht auf dem Acker irgendwo in der niedersächsischen Tiefebene. Was braucht's denn noch dazu?
Ja, also erstmal, vielleicht, ich weiß nicht, ob der eine oder andere es vielleicht nicht kennt, genau, wir sind auf der Werft Blum und Voss, das Gelände, was eigentlich gar nicht zugänglich ist, wo wir einmal im Jahr unsere Produktion aufbauen können. Und der Blick ist natürlich fantastisch auf die Hafenkulisse und zwischen den Kränen und an dem großen Kran hängt eine Diskokugel. Also sobald es da dunkel wird, ist das wirklich eine Wahnsinnsatmosphäre auf dem Gelände. Und wir sind quasi auf Betonboden, also kein Acker. Jetzt, wie gesagt, die Tribüne, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, haben wir neu. Also wer es ein bisschen komfortabler mag, kann sich auch einen Sitzplatz und gegebenenfalls auch im Trockenen, falls es doch mal wieder regnet, sichern. Und also wir versuchen es schon auch, also mit einer großen Auswahl, also die Essensstände wird von bis wirklich alles dabei sein. Und was halt ein bisschen, ich glaube, einzigartig ist, würde ich behaupten, vielleicht widerspricht mir Björn, aber auch es gibt Wein aus Gläsern, aus echten Gläsern auf dem Gelände. Ich glaube, das hat man bei anderen Festivals nicht unbedingt so. Insofern ist es definitiv eine sehr angenehme, sehr schöne Atmosphäre da und ja, mit einem guten Wein, in einem echten Weinglas, mit Hafenkulisse, dazu noch gute Musik insofern.
Und Austern zum Beispiel. Also das Gastronomische, die Variabilität geht dann hoch bis zum Austernverzehr. Insofern, das ist auch vielleicht ein gutes Beispiel, wie sich der Markt gewandelt hat und wie man auch versucht, auf die Zielgruppe einzugehen. Ne?
Das Dockville hat auch wiederum grundsätzlich erstmal eine schöne Atmosphäre, hat sogar auch Hafenpanorama sozusagen. Was macht das Dockville noch aus und was unterscheidet es vom Hurricane Festival? Weil altersmäßig ist es ja eigentlich eine sehr ähnliche Zielgruppe.
Ja, also ich würde sagen, der größte Unterschied ist sicherlich diese urbane Anbindung. Zum Hurricane fährt man immer weiter nach Niedersachsen rein, es wird immer grüner, es wird immer dünner besiedelt und hier ist man im Hamburger Hafen. Man schläft überwiegend im eigenen Bett oder im Airbnb oder wo auch immer, im Hotel. Und ich glaube, ein wesentliches Asset, was das MS Dockville auch von vielen anderen Festivals unterscheidet, ist sicherlich das Gelände mit diesen kleinteiligen Floors, die es dort gibt, diese teilweise aus Holz gebauten Bühnen, wo Elektronik-Acts spielen und so weiter. Das sind natürlich, das ist eine Kleinteiligkeit, die man so nicht darstellen kann, wenn man, wie Stefan eben schon sagte, eine Kleinstadt für ein Wochenende auf die grüne Wiese baut und zwei Wochen später will der Bauer die Fläche auch zurück. Und insofern ist das, glaube ich, ein wesentliches Asset, was uns von vielen anderen dort unterscheidet. Und ansonsten ist es in der Tat so, dass natürlich wir große Überschneidungen auch bei der Zielgruppe haben. Das ist ganz klar so.
Stefan, du bist der Mann für Europa hier in dieser Runde. Wie sieht denn die Situation aus? Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind weltweit gerade schwierig, egal ob es um Festivals geht oder Bücherverkäufe oder Kinozahlen, wie auch immer. Wie steht Deutschland denn da?
Das ist eine sehr große Frage. Es ist natürlich so, dass Menschen, zumindest der Großteil der Menschen, gerade weniger Geld zur Verfügung haben, weil das Leben teuer geworden ist. Das merkt man überall. Das kann man auch verschiedenen Erhebungen, die wir kennen, entnehmen. Nichtsdestotrotz läuft es bei uns nach wie vor ganz gut und wir können uns auch nicht beschweren. Wir sind natürlich eine sehr große Firma, die zu einem noch größeren Konzern gehört mit vielen anderen, was uns aber erstmal nicht davor bewahrt, dieselben Probleme zu haben, die andere auch haben. Also die Kosten für alles explodieren überproportional, also viel mehr, als wir beim Ticketpreis an die Besuchenden weitergeben können. Das ist das erste Problem. Und die anderen Bereiche, wenn wir bei Festivals jetzt bleiben, im Income, Merchandising, Food, Beverage, diese Dinge, sind auch nur noch bedingt steigerbar. Man kann immer noch ein bisschen was draufpacken, aber man muss schon gucken, wie man sich aufstellt für die nächsten Jahre, um Festivals nachhaltig, also auch ökonomisch nachhaltig produzieren zu können. Das ist ganz klar, weil das ist die größte Herausforderung. Es wird alles immer teurer, ja auch für die Künstlerinnen und Künstler, die mit ihren Produktionen kommen. Deshalb steigen die Gagen weiter und die waren eh schon auf einem sehr hohen Niveau. Wenn aber ein Hurricane-Ticket nicht irgendwann 500 Euro kosten soll, was es nicht sein darf, also weil das dann nicht mehr leistbar ist für die Menschen und man würde auch anfangen, Menschen noch stärker sozial auszuschließen, was wir auch nicht wollen. Darum haben wir auch verschiedene Aktionen für Menschen mit wirklich wenig Geld, an sich anders Zugang zum Festival zu verschaffen, über Tickets, die genau für diese Menschen vorgesehen sind. Und es gibt ganz viele Dinge dieser Art, die wir jetzt machen und natürlich stellen wir uns gut auf in der Gruppe und versuchen, Deals so zu verhandeln, langfristig zu verhandeln, dass wir die Kosten, was schwer ist, aber ein Stück weit in den Griff bekommen, um weiter auf dem Niveau produzieren zu können, ohne die Ticketpreise deutlich anzuheben. Und dieses Problem ist überall das gleiche. Wenn man in London ist, auf der Konferenz, wo dann alle Festivals zugegen sind, wird eigentlich aus mehr oder weniger allen Ländern genau das gleiche berichtet. Frage ist halt immer, ob die Leute ehrlich sind, weil viele haben Angst, dass wenn sie zugeben, dass ihr Festival gerade nicht so gut läuft, dass sie dann halt die Lame Duck sind und dass die Marke sich dadurch verbrennt. Aber im Großen und Ganzen, das kriege ich auch über den Bundesverband mit, wo ich seit über 10 Jahren im Vorstand bin und das Festivalressort verantworte. Es geht schon vielen nicht gut gerade, muss man ehrlicherweise sagen. Und die Perspektive ist so, dass man sich wirklich Gedanken darüber machen muss, wie man das so nachhaltig aufstellt, um mit diesen neuen Herausforderungen, die Kosten steigen, die Menschen haben weniger Geld, naja, die Sachen auch in 5 Jahren noch präsentieren zu können. Uns muss ich da ein Stück weit ausnehmen. Also wir haben diese Probleme auch, aber wir haben halt eine Größe und eine Stabilität, die uns natürlich ein bisschen mehr Spielraum gibt, Dinge auszugleichen. Im Großen und Ganzen ist es aber schon ein Problem, was die Branche sehr beschäftigt.
Ina, das Geld kann nur einmal ausgegeben werden, hat Björn gerade gesagt. Sind andere Festivals tatsächlich eine Konkurrenzsituation für euch oder ist es nicht eigentlich so, dass der allgemeine Konsum bei den, ich unterstelle jetzt mal, es ist ein bisschen älteres Publikum, das Problem ist, also eher die Anschaffung von Konsumdingen wie eine neue Handtasche oder vielleicht 3 Tage länger Urlaub machen, wie auch immer.
Also wir haben tatsächlich wahrscheinlich von allen Festivals, die hier sozusagen durch uns 3 vertreten sind, das älteste Publikum. Insofern, da macht es sich, glaube ich, nicht ganz so stark bemerkbar. Also im Jazz ist ja schon, ja, das ist ein, also traditionell, glaube ich, ein gut gewachsenes Publikum, nenne ich es mal. Aber wir haben natürlich auch mit diesen hohen Kosten zu kämpfen und wollen und können die Ticketpreise auch nicht unendlich anheben. Insofern, wir haben trotzdem die gleichen Probleme. Aber auch wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie können wir das Ganze finanzieren. Ein Grund war unter anderem jetzt eine Tribüne zu bauen. Zum einen gibt es die Nachfrage dafür von dem, wie gesagt, etwas älteren Publikum. Also es wird sehr gut angenommen. Die möchten es gerne schon. Also ist ja verständlich, komfortabel, im Idealfall trocken oder vor Sonne geschützt. Aber zum anderen kann man darüber natürlich nochmal eine andere Einnahme generieren. So, also insofern auch wir müssen uns da Gedanken machen.
Ja. Das Dogville hat ja schon immer so ein bisschen auch eine Bewegung mit angeführt bzw. bedient. Es wurden sehr unterschiedliche elektronische Musik angeboten, hat aber auch sehr viel veganes Foodprogramm. Ich glaube, mittlerweile seid ihr komplett auf vegan umgestellt worden.
Ja.
Das sind ja Dinge, die eigentlich ja mit dem Kern erstmal nichts mehr zu tun haben. Von wegen, ich kenne den Musikmarkt und hole mir die 5 Bands zusammen.
Nee, das ist tatsächlich der Anspruch, alle Aspekte des täglichen Lebens berücksichtigende Erlebnisse zu schaffen. Also all das, was an einem Wochenende normalerweise stattfindet, dazu gehört dann eben auch Ernährung mit in den Fokus dessen zu stellen, was wir machen. Und wir haben natürlich auch bei all dem, was wir immer tun, stellen wir uns die Frage nach dem CO2-Fußabdruck. Den kann man einfach erheblich reduzieren, wenn man auf Fleisch verzichtet. Das war also eine Entscheidung der Festivalleitung schon vor einigen Jahren, diesen Weg zu gehen. Es gibt aber auch andere Formate, wo wir das Gefühl haben, da tun wir das explizit nicht, weil es eben auch, man darf ja die Zielgruppe, die man im Blick hat, auch weder überfordern noch vor den Kopf stoßen. Das will man auch nicht. Und man will auch nicht, wir haben auch keinen Erziehungsauftrag, sondern wir haben einen Anspruch zu unterhalten. Und insofern sind das Dinge, die bei einem Festival wie dem Dogville oder auch dem Habitat, da machen wir das auch, dem Festival gut zu Gesicht stehen und die bei anderen Festivals, wie vielleicht bei dem Amplifier Festival, keine so große Rolle spielen, beispielsweise. Ich will aber noch zu der Frage der insgesamt angespannten Wirtschaftlichkeit was sagen, weil mir noch ein weiterer Aspekt, den wir selber so ein bisschen in der Branche auch mit befeuern, Sorge macht. Wenn man sich die Stadion-Acts anguckt, die mit einer sehr großen Frequenz in den Markt gedrückt werden. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, welche Kaufkraft da schon abfließt, ne? Also ich wäre natürlich selber gerne auch in der Lage desjenigen, der mit solchen Themen in den Markt geht. Das ist kaufmännisch natürlich hoch attraktiv, aber wenn man sich vergegenwärtigt, jetzt vorletzte Woche waren Linkin Park in der Stadt, 2 Abende, über 80.000 Tickets sind da über den Tresen gelaufen. Natürlich ist das Geld dann ausgegeben und natürlich überlegt man sich dann, kann ich doch trotzdem noch zum Dogville gehen, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen oder nicht. Also das ist auch ein Teil der Herausforderung, Probleme will ich gar nicht sagen, Herausforderung, mit der wir es zu tun haben, dass eben einzelne Acts hervorstechen und rausholen, was nur geht, während dann die Entscheidung, fahre ich zum nächsten Festival, relativ auch weit nach hinten geschoben wird. Also wir bemerken durchaus bei unseren Festivals, dass die Tickets deutlich später im Jahresverlauf gekauft werden. So, das ist eine Ausprägung dieses Themas, denke ich auch. Also ich merke bei mir selber, dass ich mich einerseits freue, wenn jetzt so ein Act wie Muse, die ich selber sehr verehre, sich in Deutschland ankündigen. Auf der anderen Seite merkt man natürlich, alles klar, da geht schon mal wieder Kaufkraft raus aus dem Markt, der vielleicht bei anderen viel kleinteiligeren Festivals auch gut aufgehoben wäre, ohne dass ich da jetzt so eine Frontengeschichte draus machen will. Aber auf jeden Fall ist das Teil des Problems, was wir haben, wo man sich auch fragen muss, wie kann man das in einen Einklang bringen? Weil wenn wir am Ende die Festivals nicht mehr haben, die auch diese Aufbauarbeit leisten und die dafür sorgen, dass am Ende da bei allen 10.000 Acts, die man hat, ein oder zwei Stadion-Acts dabei rauskommen, dann stellt sich die Frage, wo sollen die wachsen?
Stefan, früher sind Bands auf Tournee gegangen, um ihre Alben zu promoten. Jetzt verdient man seit 10, 15 Jahren wenig bis gar nichts mehr an der Produktion von Musikalben und neuen Songs und so weiter. Verdient sein Geld über Live-Musik. Das hat ja dann auch zur Folge gehabt, dass einfach, wie Björn ja vorhin auch schon sagte, früher hat man sich auf das Hurricane im nächsten Jahr gefreut. Dazwischen war nicht mehr viel. Sind unglaublich viele Festivals auch rund um Hamburg herum dazugekommen. Hat die Branche nicht also jetzt nur die Live-Branche auch ein bisschen selber schuld an dem Problem, weil einfach immer mehr Festivals nach oben schwappen?
Naja, also die Zahlen geben das nicht her, dass immer mehr Festivals nach oben schwappen. Es verschwinden ja auch wahnsinnig viele. Das ist immer ein vitaler Markt, wo Leute DIY-mäßig irgendwas starten häufig oder auch die größeren Companies mal was starten, wenn sie eine neue Idee oder einen neuen Platz gefunden haben. Die Branche hat sich verändert, das ist ein entscheidender Punkt. Touring hat sich verändert, der Zeitpunkt von Touring hat sich verändert, der Zeitpunkt von Ankündigungen für Tourneen hat sich geändert, Exklusivitäten in den Märkten haben sich massiv geändert. Das ist das, was die Branche geändert hat. Am besten ein paar kleine Festivals dazukommen und dann wieder verschwinden. Also ich mache die Festivals von Scorpio jetzt im 18. Jahr und ich habe sehr viel kommen und gehen sehen und wenig bleibend unterm Strich. Die bleiben oder die noch da sind, die eine veritable Größe haben, die gab es davor auch schon, zum größten Teil zumindest. Es gibt einige wenige positive Ausnahmen tatsächlich. Das ist nicht so ein großes Problem. Dass der Festivalmarkt generell, gerade in der aktuellen Zeit, vielleicht gesättigt ist, das kann schon sein. Davon gehe ich auch aus persönlich. Wir haben ja auch eine Generation mit der Gen Z und die Gen Alpha wird noch interessanter, was das angeht, wo sich Musikkonsumverhalten komplett verändert hat. Dadurch haben sich so Loyalitäten zu den Acts auch komplett geändert. Als Albumkonzept funktioniert nicht mehr, es werden eigene Playlisten gehört, es werden Einzeltitel gehört. Das nächste Ding ist durch die Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit, nur einen Klick weit entfernt. Das hat sich sehr stark geändert und das ändert sich natürlich auch das Verhältnis von der jeweiligen Person mit diesem Musikkonsumverhalten zum jeweiligen Act. Das ist nicht so belastbar, wie es mal war. Darunter leiden ja auch viele Plattenfirmen und andere, die damit zusammenhängen. Und ja, das Album ist heutzutage der Marketing-Flyer für die Tour, wenn du so willst. Gott sei Dank auch noch Kunst, aber in dem Businessmodell ist es eher das Marketing und der nächste Grund, wieder die große Tour zu spielen. Und das Timing und wie diese Dinge im Jahreskalender gesetzt sind, ist ganz entscheidend dafür, wie erfolgreich oder eben nicht erfolgreich das ist. Auch für Festivals. Wenn du Festivals hast, wo die Exklusivitäten nicht stimmen, ist völlig egal, was die Gage war oder mehr oder weniger egal, was die Gage war, weil dann, wenn der Markt abgegrast ist, gerade mit demselben Künstler, mal von der Kaufkraft abgesehen, dann kannst du mit dem Festival nicht erfolgreich sein. Weil du brauchst Exklusivitäten, du musst den Leuten das Gefühl geben, was sie bei dir sehen, ist was Besonderes. Ansonsten, gerade heute ist es ganz schwierig. Und wir haben ja auch unterschiedlich alte Zielgruppen und unterschiedlich ausgerichtete Festivals musikalischer Art. Es gibt aber so ein paar Grundprobleme, die sich durch alle demografischen Gruppen und auch Genres ziehen. Und das sind halt genau dieses Musikkonsumverhalten und die Kaufkraft tatsächlich. Weil wenn man sieht, dass die Restaurants in Deutschland seit Januar 25-30% runtergegangen sind, dann sieht man, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem mit der Kaufkraft ist und gar nicht auf Musik bezogen oder auf Altersgruppen bezogen im Prinzip.
Ina, ist das Buchen von Künstlerinnen und Künstlern fürs Elbjazz einfacher, weil es viel weniger Festivals gibt, oder genauso schwierig, weil es auch viel weniger Jazzgrößen gibt?
Also es gibt tatsächlich gar nicht so viele Acts, die für uns als Headliner in Frage kommen. Das macht natürlich das auch nicht unbedingt einfach. Also ich sag mal, es sind vielleicht so 10 Namen, die so eigentlich in einer engen Auswahl sind, wo wir sagen, das ist für ein Jazzfestival ein Headliner, den man da guten Gewissens hinstellen kann, der aber trotzdem stark genug ist, um Publikum zu ziehen. Also bei uns geht es wirklich um in erster Linie um die Headline- und Co-Headline-Acts, die sind, also die schwieriger zu buchen sind. Da konkurrieren wir natürlich auch mit den anderen großen europäischen Jazzfestivals, die genau in dem Zeitraum sind. Also wir haben ja den Termin verschoben auf Juli. Der Grund war, dass da wirklich alle Jazzer auf Tour sind. Die spielen von Montreux über North Sea Jazz. Die spielen einfach alle Festivals. Das ist für uns natürlich der Vorteil, dass die in Europa sind. Die sind verfügbar. Aber wir müssen natürlich entsprechend auch Gagen bieten, die mithalten können. Insofern haben wir es uns zwar einfacher gemacht, was die Verfügbarkeit angeht, aber nicht unbedingt, was die Gagen angeht. Die kleineren Bühnen, die sind verhältnismäßig einfach zu buchen und da versuchen wir auch viel neue Sachen, neue Entdeckungen fürs Publikum. Es sind oft Künstler, die gerade im Kommen sind, also im Idealfall ist es eine Band, die gerade, wo man merkt, oder da tut sich was und man kriegt die noch verhältnismäßig günstig gebucht und bis zum Festivalzeitpunkt ist die Band durch die Decke gegangen, erfolgreich, wie auch immer. Das ist natürlich immer das Best-Case-Szenario, das ist aber, finde ich, so der schönste Moment, wenn man sieht, man lag richtig mit dem, was man vielleicht entdeckt hat auf einem Showcase und möchte es jetzt dem Publikum präsentieren. Also insofern gibt es da Abstufungen, welche Bands leichter zu buchen sind und welche nicht. Und ich persönlich muss sagen, ich finde Headliner-Booking auch nicht so spannend, weil man letztendlich, man gibt ein Offer ab und dann wartet man und guckt, was passiert. Also ich finde immer viel spannender so ein bisschen die zweite Riege, so ein bisschen die kleineren oder die vielleicht auch noch unbekannteren Bands. Und ja, also da vielleicht die Bands, bei denen das Publikum dann auf dem Festival das selber, also für sich entdeckt und sagt, wow, kannte ich noch gar nicht, aber das ist ja der Wahnsinn. Also dass das denen vielleicht sogar mehr gibt als der Headliner, der zwar toll ist, aber den die schon kannten. So, ne? Also deshalb ist immer so ein bisschen, ja, die Mischung. Und aber ich persönlich, wie gesagt, finde eher die kleinen oder die frischen, jungen, spannenden Bands interessanter.
Stefan, ist das beim Publikum auch so? Sind Headliner gar nicht mehr so entscheidend und wichtig? Wie siehst du das beim Hurricane? Da müsst ihr ja genau genommen 3 Headliner mindestens haben für Freitag, Samstag, Sonntag. Ist es so, dass das jüngere Publikum eigentlich viel mehr über die Fläche streuen will und die unterschiedlichen Angebote annehmen will? Oder sind dann schon die ganz großen Acts auch entscheidend für eure Planung?
Ja, wir arbeiten mit 6 Headlinern, weil wir von 2 Hauptbühnen sprechen beim Hurricane und ja, das ist ganz entscheidend tatsächlich. Also es gibt eine große Menge Leute, die kaufen das Ticket, egal was passiert fürs nächste Jahr. Aber wir haben ja sehr genaue Umfragen und Erhebungen und wissen sehr genau, wie unsere Leute das sehen. Und das Programm, vor allem die Headliner, sind für 80% plus der Leute immer noch sehr wichtig. Das heißt nicht, dass das einzige Kriterium ist. Es gibt auch andere Punkte, die damit entscheiden, denn die wollen auch über die Fläche laufen, die wollen auch andere Sachen erleben und die wollen eine gute Zeit haben. Aber Headliner oder das Programm im Allgemeinen sind immer noch extrem wichtig tatsächlich. Und wir haben es geschafft, die Marken so stark und so cool auszubauen, dass es auch in Jahren, wo die Headliner mal nicht so sind, wie sie es alle wünschen, immer noch funktioniert. Aber dann muss es im Jahr darauf auch wieder das sein, was alle wollen. Aber das kriegen wir immer gut hin. Das hat über die letzten Jahre tatsächlich, war das nur sehr selten problematisch. So, das ist, da tun wir auch viel für, da arbeiten viele Leute sehr hart dran, um diesen Standard sozusagen aufrechtzuerhalten. Aber ja, wir investieren in die Marken, wir versuchen die Marken selber zum Headliner und zum Star zu machen, aber ehrlicherweise sind die Headliner immer noch sehr entscheidend tatsächlich.
Björn, wie ist es beim Dogville?
Genau so.
Sind da die Headliner genau so. Auch die Triebfedern des Kartenverkaufs?
Ja, also jeder Veranstalter wünscht sich, dass die Marke so stark ist, dass sie schon in die schwarzen Zahlen verkauft. Ich habe leider nicht so ein Festival im Portfolio, muss ich gestehen, sondern man hat sein Grundrauschen, was der Marke so vertraut, dass man eine gewisse Anzahl Menschen dahin bekommt, ohne dass man was announcen muss. Und ich glaube auch, je enger vom Genre her ein Festival ist, desto höher ist auch der Glaube in die Marke, wenn man die Markenführung gut macht. Und je breiter ein Festival aufgestellt ist, desto mehr muss es sich auch nach der Decke strecken, was große Namen angeht. Und das ist vielleicht beim Dogville auch so ein bisschen die Herausforderung, weil es einerseits auch sehr nischig im elektronischen Bereich zum Beispiel ist oder in den Hip-Hop-Anklängen und so weiter, weil wir eben sehr viele kleine Spielstätten auch haben. Wen will man als großen Namen auf eine kleine Bühne buchen? Das funktioniert einfach auch nicht, weil es dann viele lange Gesichter gibt, die den nicht sehen können oder so. Das heißt, man muss schon, also man kommt nicht drum herum, für die großen Namen zu offern und da möglichst was sehr Bekanntes hinzustellen, um eben untenrum vom Booking her die Marke weiterfliegen zu können. So würde ich das benennen.
Absolut. Das Mera Luna ist ja Special Interest aus unserer Festivalflotte. Das ist ein Gothic-Festival. Das verkauft 70% der Tickets fürs nächste Jahr in den ersten 48 Stunden nach der aktuellen Edition.
Bisschen wie Wacken, ne? Also Wacken war früher, glaube ich, am ersten Tag ausverkauft.
Danach. Genau. Und so ein Mera Luna, das ist jedes Jahr... Da muss man wirklich eher in die Marke, in die Dinge, die man da tut, in die Orte, die man da kreiert. Da gibt es dann ja auch ein ganz anderes Narrativ und so investieren, um das zu machen. Acts sind auch wichtig. Die wollen natürlich tolle Acts sehen. Der Pool ist begrenzt, das auch ein bisschen wie im Jazz natürlich. Da wiederholen sich auch gerne alle 2 bis 3 Jahre mal die Acts dann. Aber es ist tatsächlich so, dass das eine sehr geschlossene, sehr enge Szene ist sozusagen, die genau weiß, was sie will, wo man aber auch genau weiß, was sie brauchen tatsächlich. Und das kann man dann sehr schön bedienen. Letztes Jahr hatten wir 25 Jahre und wir waren 5 Monate vor dem Festival ausverkauft, komplett. Es gab nichts mehr. Und das, da merkst du, wenn du das gut spielst, dir Mühe gibst, kreativ bleibst und die richtige Ansprache findest und auch weißt, was die inhaltlich wollen, die Menschen, die uns da besuchen, dann geht das auch in den schwierigen Zeiten, in denen wir aktuell sind, immer noch sehr gut. Aber da muss man erstmal hinkommen, das ist gar nicht so leicht, das hat Björn ja eben auch dargestellt, diesen Zustand herzustellen. Und das versucht eigentlich jeder mit seiner Marke tatsächlich, aber es gelingt halt nur hin und wieder.
Das haben wir ja so ein bisschen beim Grand Soul Supreme, wo eben auch eine sehr, sehr in sich hermetisch abgeriegelte Zielgruppe da immer wieder hinkommt und die eigene Liebe zum Soul zelebriert. Und da haben wir was Ähnliches. Ja.
Ina, du hast vorhin betont, dass ihr Wein aus Gläsern ausschenkt. Wie wichtig ist denn bei der Refinanzierung des Elbjazz tatsächlich das Speis- und Getränkeangebot? Oder ist es eher auch in der Güte und Qualität dann eher auch ein Lockmittel beziehungsweise trägt zum Gesamtwohlsein bei?
Also die Haupteinnahmequelle sind natürlich die Ticketverkäufe und die Essen- und Trinkenverkäufe sind eher genau für das Gesamtfestivalerlebnis entscheidend. Klar ist es auch nochmal, fließt nochmal auf die Einnahmen ein, aber also genau, es geht wirklich eher um das Gesamterlebnis.
Ja. Ist das bei euch auch so beim Dogville? Weil da habe ich das Gefühl, da gibt es so viele kleine schöne Buden, da lässt man vielleicht auch nochmal mehr Geld. Oder wird das ausgeglichen, weil man sich dort nicht so betrinkt wie möglicherweise kurz nach dem Abi auf dem Hurricane Festival?
Also ich kann sagen, dass ich zu den Gastro-Umsätzen beim Hurricane seit vielen Jahren viel beitrage. Da bin ich eine Bank, da kannst du dich auf mich verlassen.
Das weiß ich auch. Das sehe ich ja auch.
Absolut. Man darf dabei auch eins nicht unterschätzen, gutes Essen ist im Einkauf auch teuer. Und wenn man auch dort die Schraube zu weit dreht und die Infrastrukturkosten zum Beispiel zu hoch sind, was kostet die Entsorgung, was kostet der Stromanschluss? Das ist ja alles temporäre Infrastruktur, die man da aufbaut. Und davon braucht die Gastro eine ganze Menge im Vergleich zu einer Bühne. Da stellt man einen Generator neben und die Bühne ist versorgt, so ungefähr. Aber die Gastro ist eben sehr dezentral auf so einem Festivalgelände, sodass da einfach immense Strecken, Anleitungen und so weiter an Verteilern zu bauen sind. Da kommen noch die Hygieneaspekte dazu. Also Gastronomie auf Festivals ist in jedem Fall, insbesondere im Foodbereich, keine Cash-Cow, sondern das ist Teil des Gesamterlebnisses, wo man die Leute mit einem guten Gewissen und einem guten Gefühl nach Hause schicken will.
Wie ist das mit Merch, Stefan? Also ich bin 3 Tage, 4 Tage meistens beim Hurricane und habe auch für jeden Tag ein neues T-Shirt, dann was ich dann hinterher dann anziehe.
Gut.
Ist die Gen Z dort auch so zurückhaltend wie beim Alkoholkonsum?
Nein, überhaupt nicht. Es kommt sehr auf die Festivalmarke an, muss man sagen. Ne? Und auch ein bisschen, also wenn man Europa betrachtet, ist das sehr unterschiedlich zum Beispiel. In Deutschland ist Festival-Merch bei den starken Marken sehr groß. Das sieht man bei Rock am Ring, das sieht man bei Wacken, das sieht man beim Hurricane, auch beim Deichbrand hier im Norden vor allem. Man sieht auch im Alltagsleben ständig diese Logos und diese Marken um einen herum schwirren. Und das ist natürlich für uns super, weil diese Menschen, die das Merch kaufen und die auch, sich mit der Marke identifizieren, Markt zu MarkenbotschafterInnen werden, die dann durch die Straßen laufen und die Marke nach vorne bringen. Und das ist was, was wir, wo wir sehr viel Wert drauf legen. Ich bin da persönlich involviert in das Merch immer, weil Merch mir wichtig ist. Und da gibt es die klassische Merch-Linie beim Hurricane zum Beispiel, mit den jeweiligen Tieren und so weiter. Aber wir haben ganz viel Modisches, was zwar noch die Marke Hurricane transportiert, was aber Oversized Hoodies in vielen bunten Farben und all solche Sachen orientiert daran, was der Markt gerade kauft. Und ich kann natürlich keine Zahlen nennen, aber wir verkaufen sehr viel Merch tatsächlich. Wir verkaufen.
Also verdienst du am Ende mehr an mir als an Björn, der quasi für den Gastroumsatz sorgt?
Oh, bei Björn bin ich nicht ganz sicher, aber bei der Durchschnittsperson ja. Es ist beides super wichtig. Ne? Also Sponsoring, ja. Merch und Food and Beverage, das sind diese drei großen Einnahmequellen neben dem, was man durch die Tickets erlöst. Und wie Ina eben sagte, ist es so, dass die Tickets bei weitem aber noch die Haupteinnahme darstellen. Ja. Inga sage ich nur, weil meine Festivalchefin beim Hurricane Inga heißt und ich den ganzen Tag mit ihr rede. Sorry. Das ist immer die Crunch-Time.
Dann wollen wir jetzt mal Ina nochmal zu Wort kommen lassen. Ihr habt ja einen sehr exponierten Ort für das Elb Jazz. Siehst du denn noch Möglichkeiten, ohne die anderen beiden jetzt vielleicht darauf hinzuweisen, wo es noch schön sein könnte, in Hamburg Möglichkeiten oder Ideen, die vielleicht auch einer größeren Träumerei entspringen, ein schönes Festival zu machen? Das Millerntor-Stadion ist seit Prince verboten oder man kriegt keine Genehmigung dafür. Aber gibt es irgendwo noch Orte, wo ihr sagt, an alle drei geht die Frage am Ende dann?
Puh.
Da geht noch was.
Oh, das war schwierig. Falls jemand von den anderen schon eine Idee hat, schießt gerne
alle,
los.
Wir sind alle ständig auf der Suche.
Ja, das kann ich auch sagen. Und wir haben ja auch schon alle, also das eint uns, glaube ich, sowieso. Wir haben alle auch schon viel probiert. Und als jemand, der Festivals über Jahre oder Jahrzehnte veranstaltet, gehört ja auch zu jedem Erfolg immer mindestens ein, zwei Projekte, die über die keiner mehr redet, weil man eben auch, weil nicht alles immer gelingt. Und ich habe sehr gekämpft für die Zeltphilharmonie damals, die wir hier im Hamburger Hafen gemacht haben. Das war ein Herzblutprojekt von mir, was sich nicht zum Beispiel hat etablieren lassen. Da haben wir probiert, was im Hamburger Hafen zu machen. Das ist eben nicht aufgegangen beispielsweise, obwohl ich nach wie vor immer noch gerne ein Festival im Zelt hier machen würde. Aber insofern, ja, man guckt hier auf unserem Raum, wo wir gerade aufnehmen, auf dem Moldauhafen. Das wäre eine hervorragende Open-Air-Fläche. Aber die wird ja auch demnächst bebaut. Insofern ist es in Hamburg immer die Challenge, finde ich, auch mit der HPA und dieser sogenannten Hafennutzung. Also alles, was nicht in unmittelbaren Bezug zu den Reedereien und Logistik hat, darf dort drüben langfristig nicht stattfinden, weil diese Flächen eben entsprechend gewidmet sind. Und an solchen Glasdecken stößt man sich dann immer wieder die Nase platt, sag ich mal so, wenn man in Hamburg hier was sucht.
Es ist auch ein bisschen die Frage der Kapazität. Wir machen ja den Kultursommer in Bahnfeld auf der Trabrennbahn, wo wir eine sehr große Kapazität haben, die wir aber auch brauchen. Also wenn ich jetzt ein Gelände suche für 5000 Menschen, dann
kriegst das in jedem zweiten Vorgarten.
Gibt es Optionen auf jeden Fall, aber daran bin ich nicht wirklich interessiert. So, das ist, diese Größenordnung suchen wir nicht. Wir brauchen schon ein Gelände, 20, 25.
Jetzt ist ja der Kultursommer in Bahrenfeld etwas, was sehr erfolgreich funktioniert.
Ja, absolut.
Aber es ist ein natürliches Ende gesetzt. Sprich, da kommen irgendwann Wohnungen hin. Ist genau. Ja auch ein Bedürfnis, was viele Leute in dieser Stadt haben, Wohnraum. Guckst du musst ja wahrscheinlich jetzt schon gucken, wo gehen die hin? Oder hilft die Stadt dann, weil sie ja im Grunde deine Einnahmen jetzt zerstört? Oder wie funktioniert das? Fühlen die sich auch irgendwie verantwortlich dafür?
Naja, die Stadt hat mir 2009 gesagt, maximal 2 Jahre.
Okay.
Und dann habe ich nochmal einen 2-Jahres-Vertrag bekommen und dann glaube ich nochmal. Und dann ging es mit 1-Jahres-Verträgen weiter. Und über wechselnde Regierende war es dann noch immer mal unterschiedlich, wie hoch das auf der Prio-Liste stand. Jetzt wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann tatsächlich passieren. Und natürlich gucken wir auch, was wir da machen können und welche Ausweichmöglichkeiten wir haben. Die Stadt Hamburg ist nicht super hilfreich in diesen Angelegenheiten, ehrlicherweise. Da sind andere Städte deutlich proaktiver und sachdienlicher, ehrlicher, zweckdienlicher, ehrlicherweise.
Liegt das auch ein bisschen daran, dass Hamburg sehr häufig sehr subjektiv auf diese Dinge guckt? Also ich habe auch hier in diesem Kreis in anderer Zusammensetzung schon mal angesprochen, wir könnten hier viel mehr internationale Filme drehen. Aber dann denkt man so, ach, da müssen wir noch mehr absperren und so weiter. Aber keiner denkt an die Einnahmen durch Tourismus. Das ist ja, könnte ja beim Festival auch ein gutes Argument sein.
Ich weiß nicht, ob da keiner dran denkt. Es ist auf jeden Fall so, wir haben einen tollen Kultursenator. Wir haben auch eine sehr bemühte Behörde um ihn herum. Aber die Möglichkeiten sind auch da häufiger mal recht begrenzt, ehrlicherweise. Mhm. Und wir haben in den vergangenen Jahren, die Beispiele werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber immer wieder mal versucht, Dinge zu bewegen, auch pandemisch bedingt damals und so. Und es ist schon sehr, sehr, sehr schwerfällig und wenig proaktiv und auch wenig Punch oft dahinter. Wo andere Städte, die viel schlechtere Voraussetzungen haben zum Teil, aber auch große Städte, wir reden, ne, wollen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, es ist aber dann trotzdem so, dass da deutlich proaktiver auf uns zugegangen wird und Dinge einfacher sind als hier in Hamburg, ehrlicherweise.
Nur und weil du die Kulturbehörde so positiv erwähnst, das kann ich nur unterstreichen, aber das, wenn die was wollen, heißt das noch lange nicht, dass die anderen Behörden das auch wollen.
Genau.
So. Und dann ist selbst innerhalb der Behördenlandschaft da ein Monolith, der auf verlorenen Posten für Dinge kämpft, die sich nicht umsetzen lassen. Das ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung. Und das ist schon, also wenn man sich anguckt, welche Themen auch so im internationalen Tourkalender etc. in Hannover stattfinden, dann ist das einer Stadt wie Hamburg eigentlich nicht würdig, finde ich.
Ja, es fehlen diverse Venue-Größen in Hamburg zum Beispiel. Und das sind immer so Punkte, da wird dann drüber geredet. Und es ist aber einfach eine schwierige Situation. Das ist alles sehr langatmig und es hat, hinter diesen Dingen ist nicht wirklich Energie dahinter häufig. Also nicht so, wie es sein sollte für eine Stadt wie Hamburg, die wir alle sehr lieben und auch so toll finden. Und ich glaube, dass wenn man diese ganzen Sachen zusammensummiert, dann weiß man auch, warum so eine Olympia-Bewerbung ein weiteres Mal nicht geklappt hat und so. Da ist einfach zu wenig Punch drin. Und das ist, glaube ich, sehr schade, weil Hamburg an sich, und wir finden, glaube ich, alle, dass das die tollste Stadt in diesem Land ist, hätte da mehr verdient, wie ich finde.
Mhm. Ina, das Elbjazz könnte ja beispielsweise auch in Dresden stattfinden, liegt auch an der Elbe. Könntest du dir andere Orte vorstellen?
Boah, müsste ich mal schauen, ob es in Dresden vergleichbare Orte gibt. Also ich finde schon, dass wir...
zumindest Roland Kaiser immer wieder Platz.
Aber wir haben natürlich schon einfach ein super Festivalgelände. Also ich finde, für mich persönlich ist in Hamburg Open Air, also abgesehen jetzt vom Dockville, also ich finde, Elbjazz ist schon wirklich mit diesem Gelände sehr weit vorne dabei. Stadtparkkonzerte sind auch, also schönstes Outdoor-Venue eigentlich, aber natürlich eine deutlich kleinere Kapazität als das, was Stefan zum Beispiel sucht. Klar, es gibt bestimmt an der Elbe, also wenn man mal guckt, gibt es bestimmt eine schöne Fläche, aber ich glaube nicht, dass es so zwischen Hafenkrähen...
Worauf ich ja hinaus wollte, ist, wenn die Stadt nicht will, hat man dann das als Druckmittel möglicherweise zu sagen, ihr seid ja alle drei irgendwie bundesweit agierend, dass man sagt, so, dann halt nicht. Dann trotz der großen Liebe, die wir alle empfinden, die Stefan gesagt hat, müssen wir es woanders machen.
Weiß ich nicht genau. Also ich glaube, es ist in Hamburg einfach, es findet hier so viel statt. Und also man merkt es ja, also Olympia-Abstimmung zum Beispiel. Also viele Leute haben, glaube ich, einfach nicht die Lust, dass noch mehr in dieser Stadt noch, also es sind immer Veranstaltungen, die Leute, die ums Heiligen Geistfeld rumrum wohnen, die sich über die Sperrung, über den Lärm beklagen. Deshalb, ich glaube tatsächlich, dass das in Hamburg eher so ein bisschen ein Grund sein könnte, dass einfach gefühlt zumindest schon so ein Angebot ist und immer so viel stattfindet. Deshalb, ich weiß nicht, ob die, also es würde mich natürlich freuen, wenn die Stadt auf jeden Fall uns unterstützen würde, hier in Hamburg zu bleiben, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie sagen, klar, das Elbjazz muss bestehen bleiben.
Björn, du bist mit dem Dockville-Gelände ja auch in ständiger Gefahr, dass das vielleicht irgendwann mal Übergriffe aus der Hafenwirtschaft oder ähnliches gibt. Dockville in Quickborn, ist das, kannst du dir das vorstellen?
Ja, Dockville in Quickborn. Das MS Quickborn sozusagen. Also, nee, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise.
Völlig überraschend.
Ja, genau. Aber es stellt sich in der Tat die Frage, wo man so Einzelshows mit einer 20.000, 30.000 oder auch mal Ed Sheeran, Foo Fighters Themen, wo will man die denn abfeiern? Also im Stadion gibt es eine Handvoll Termine und das war's. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was im Juni in diesem Monat noch passiert auf dem Heiligen Geistfeld, Paul Kalkbrenner. Da kam ja jemand, der nicht wusste, dass das gar nicht genehmigungsfähig ist sozusagen. Wir haben immer das alle geglaubt und nun kommt einer und macht es einfach. Es ist jetzt scheinbar genehmigt, genau, das weiß ich nicht. Ich gehe da auch hin, ich gucke mir es auch an. Ich habe überhaupt nicht die Fantasie, dass man ein Elektroact dort so veranstalten kann, wie das vielleicht die Fans erwarten. Aber vielleicht gelingt ihnen das ja. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass die nicht die einzigen bleiben, die auf dieser Fläche was werden veranstalten wollen. Und vielleicht reihen wir uns dann da auch ein, wer weiß es. Aber da muss man jetzt erstmal gucken, wie hoch sind die Auflagen, was darf man auch soundtechnisch. Und dann muss man gucken, ob das sich das in irgendeiner Form bewährt. Aber grundsätzlich haben wir ja eine Riesenfläche mitten in der Stadt. Und ja, nur weil da irgendwo jemand wohnt, der sagt, ah, nicht so gerne, ist das natürlich, stellt sich auch die Frage, ist das das, was Stadtgesellschaft so will? Oder, ne?
Wie siehst du denn die Zukunft Hamburgs als Festivalstadt? Siehst du tatsächlich noch theoretisch Möglichkeiten, die andere nicht sehen, so wie das Heiligen Geistfeld offensichtlich jetzt jemanden gefunden hat? Gibt es vielleicht mehr Konzerte im Volksparkstadion, weil es vielleicht routinierter jetzt abläuft, die Eigentumsverhältnisse geklärt sind, alles geht jetzt an den HSV, die Miete?
Ja, also es ist natürlich eine schwierige Frage. Es braucht Flächen und es braucht die Bereitschaft der zuständigen Ämter und Behörden, diese Flächen bespielbar zu machen. Unter allen Auflagen, die zum Schutz der Anwohner gelten sollen, aber wenn da nicht wirklich mit Energie und der nötigen Power das Ganze betrieben wird, dann wird da nicht viel draus werden und dann werden eher mehr Sachen verschwinden, als hinzukommen werden. Denn alle Hamburger Veranstalter haben seit Jahren gescoutet, wo man Dinge veranstalten kann. Das Problem mit dem Stadion hat Björn eben schon erwähnt, es gibt nur sehr wenige Wochenenden in der Sommerpause, die wirklich planbar sind tatsächlich. Und das ist dann ja meistens noch mit internationalen Touringplänen abzustimmen und so weiter. Und da gibt es nicht viele Termine, die man wirklich spielen kann. Dann kann man immer auf die Parkplätze vom Volksparkstadion gehen, aber das ist nicht für jeden Act attraktiv, ehrlicherweise. Und dann wird es auch schon ganz schnell eng. Den großen Stadtpark haben wir mit den Rolling Stones mal bespielt. Ist auch schwierig. Also es müsste dann eine Wandlung in der Denke geben und auch der Art und Weise, wie man als Stadt Hamburg da rangeht. Es gibt ja auch bei den Indoor-Venues ein Riesenproblem, weil einfach die Zwischengrößen hier fehlen, weil die beiden 15 bzw. 1600er Venues an der Reeperbahn auch immer gewisse Fragezeichen mit sich brachten oder teilweise auch noch bringen. Und das ist für eine Stadt dieser Größenordnung, könnte das besser aufgestellt sein, sage ich mal vorsichtig. Und das ist halt was, wo man jetzt nicht ständig verspürt, dass da wirklich jemand hinterher ist, das verstanden hat und das auch so sieht. Und das ist halt etwas, was schade ist, weil dadurch verlieren wir Shows, dadurch verlieren wir Kulturgüter, die hier nicht mehr stattfinden.
Das Problem ist, dass das nicht spürbar ist, was man verliert. Es findet halt einfach nicht statt.
Genau.
Und deswegen hat keiner das Gefühl, dass hier was fehlt.
Also mir persönlich fehlt sowohl dein Futur 2 Festival als auch, Stefan, dein Summer's Tale, was jetzt nur bedingt direkt mit Hamburg zu tun hat. Könnt ihr mir Hoffnung machen, dass die irgendwann wiederkommen oder eher nicht?
Das Marke finden wir super, das hat sich bewährt. Was wir aber in der Lüneburger Heide nicht hatten, waren ausreichende Hotelkontingente, weil viele wollten nicht campen und trotzdem daran teilnehmen. Also wäre es eine Idee, das stadtnaher zu veranstalten. Und auch da haben wir um Hamburg herum schon seit Jahren uns alles Mögliche angeguckt, aber auch nicht die Gelegenheit oder den Ort gefunden, wo man sowas perfekt machen kann. Und in den Jahren seit der Pandemie mit den Krisen nach der Krise nach der Krise, die wir fortlaufend gerade irgendwie zu bewältigen haben, als Branche und auch gesamtgesellschaftlich, hat man natürlich diese Hochrisikoprojekte jetzt erstmal nicht wieder aus dem Hut gezaubert, sondern sich auf die starken und großen Marken konzentriert, um die nachhaltig und auch zukunftsfähig aufzustellen. Aber das Konzept an sich, das glauben wir nach wie vor dran, lieben wir auch, muss aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort wieder zum Leben erweckt werden. Und das gestaltet sich schwierig aus den genannten Gründen.
Deine Antwort sieht wahrscheinlich ähnlich aus, Hochrisikoprojekt.
Ja, ist im Wesentlichen auch dadurch determiniert, dass wir das Futur 2 immer durch Sponsoring finanziert haben und auch in diesem Markt eine deutliche Zurückhaltung spürbar ist, was zumindest unsere Festivalmarken angeht, ist das kein Selbstgänger und da fallen dann eben auch gerade die kleinteiligen Themen eher mal hinten runter, weil man natürlich auch immer mit Reichweite argumentieren muss und das kann man beim Futur 2 eben nicht so wie bei anderen Festivals, wo man zigtausende Besucherinnen und Besucher hat.
Ina, Sponsoring beim Ape Jazz Festival, das ist definitiv ein wichtiges Standbein, aber gibt's da auch die Zurückhaltung oder funktioniert das?
Genau, es ist definitiv bei uns auch eine wichtige Einnahmequelle, aber wir merken es auch, dass natürlich bei großen Konzernen Gelder gestrichen wurden oder gekürzt wurden. Also einfach ist es nicht, vor allem im Bereich Hauptsponsoring. Insofern, ja, mal gucken. Wir hatten natürlich das Jahr Pause dazwischen, was es für uns im Anlauf jetzt nochmal ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber ich denke mal, wenn wir jetzt dieses Jahr durchführen und auch mit dem neuen Setup und der Tribüne, dann wird es langfristig hoffentlich auch nochmal deutlich besser anlaufen, weil ohne Sponsoring, also neben Ticketeinnahmen ist Sponsoring die zweitwichtigste Einnahmequelle.
Der Sommer 26, der Festival Sommer 26 bedeutet für mich vor allen Dingen einfach das Warten darauf, dass Oasis endlich ihren Vorverkaufsstart bekannt geben. Stefan, meinst du, die machen eine Kurve um Hamburg? Weil wir haben ja gerade über die Situation gesprochen. Die könnten ja im Prinzip eine Band in der Größenordnung, die die Leute zieht, wahrscheinlich, die können ja viermal das Volksparkstadion voll machen. Aber ob die das wollen? Als Fußballfans vielleicht, aber siehst du Möglichkeiten?
Das ist eine ganz schwierige Frage, da bin ich auch gar nicht zuständig bei der Band, leider, würde ich schon machen. Aber es ist tatsächlich so, dass auf dem letzten Plan, den ich gesehen habe, das war natürlich nicht offiziell, Hamburg nicht mit dabei war. Aber das heißt ja nichts, das sind ja Dinge, die im Internet geleakt werden und so weiter, darum, keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn Oasis nach Hamburg kommen, ich glaube aber nicht wirklich dran, ehrlicherweise.
Björn, wer sollte denn deiner Meinung nach nochmal nach Hamburg kommen? Unbedingt.
Könntest du dir was wünschen? Ja, News habe ich vorhin schon drüber gesprochen, kommen nicht nach Hamburg. Das bedauere ich als Fan sehr. Aber vielleicht kommt da ja nochmal eine zweite Rutsche. Ansonsten, eins meiner All-Time-Favorite-Concerts war Nine Inch Nails. David Bowie plant derzeit nichts. Der ist woanders unterwegs, leider. Ja. War auch ein großartiger Live-Künstler. Und ja, da hört's schon auf. Paul McCartney hätte ich gern mal wieder hier.
Ja, der ist ja zumindest, hat ein Album gemacht und ja, das, was ich im Netz gesehen habe, offensichtlich sehr munter, trotz, ich glaube, über 80.
Über 80.
Verrückt.
Ich war vor 2 Wochen am Barock am Ring und da hat Tom Morello mit seiner Band gespielt und die haben auch Bullet in the Head and Killing in the Name von Rage Against the Machine gespielt, ohne Gesang, nur instrumental. Das Publikum hat dann entsprechend den Text übernommen und da dachte ich, dass ich Rage Against the Machine gerne nochmal live sehen würde.
Ja, das wäre schön. Ina, vielleicht beim Ape Jazz oder hast du eine andere Fantasie, wer mal Headliner beim Ape Jazz nochmal sein sollte? Vielleicht Paul McCartney?
Ja, können wir uns bestimmt nicht leisten. Klar, wäre natürlich super. Also persönlich wäre für mich Jacob Collier auf jeden Fall ein guter Headliner. Sting wäre auch super. Mal gucken. Also wir starten jetzt so langsam fürs nächste Jahr das Booking und klopfen schon mal ab, wer unterwegs ist und dann schauen wir mal.
Ich würde noch Grace Jones da gerne sehen. Da müsste man nur vorne das Tom durchstreichen und hätte das Line-Up, das Artwork schon fast fertig.
So, ihr konntet zum Schluss noch mal ein paar Wünsche äußern, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Einblicke, die ihr uns eine Stunde lang gegeben habt in die Planung und Umsetzung, die Gefahren, die Herausforderungen in der Umsetzung von Festivals. Ich danke recht herzlich, liebe Ina, lieber Stefan, lieber Björn. Herzlichen Dank, das war der 45. Culture Club und ich darf versprechen, der 46. kommt ganz gewiss und sage Ahoi.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.